Lasst uns Platz nehmen. Halleluja. Gott ist ein guter Gott. Preist den Herrn. Wir wollen ihn anbeten, ihn ehren, ihn preisen. Er ist der Geber aller guten Gaben. In meiner Bibel heißt es, Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Warum? Weil der Herr mein Hirte ist. Weil der Herr mich behütet. Weil der Herr für mich sorgt, weil der Herr mich heilt, weil der Herr mir Frieden schenkt, weil der Herr gnädig, barmherzig und gütig ist. So, wir wollen Gott loben und preisen. Mein Thema heute Abend ist, Gott macht aus allem das Beste, oder ich möchte es noch einrahmen, unterstreichen und vergolden, Allerbeste. Weißt du, wir denken manchmal, wir sind irgendwo in der Teufelsküche hineingeraten. Nein, wir sind nur im Backofen und wir werden jetzt zubereitet für etwas ganz Besonderes. Gott liebt uns, Gott hat uns sehr lieb. So, und seine Liebe übersteigt unser ganzes Fassungsvermögen. Wir können nicht fassen, was Gott uns gibt. Wir denken immer nur, das Schlimme kommt. Nein, gerade durch das Schlimme, durch das Negative entsteht so viel Gutes. Ich lade euch ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Der Monat August hat begonnen. Die Zeit geht so schnell vorbei. So, ich lade euch zuerst einmal für die besondere Veranstaltung mit Elisabeth Syre. Sie wird am 11. und 12. August hier sein, jeweils um 19 Uhr. Und sie hat eine ganz tolle Botschaft. Und ich möchte euch ermutigen, sie zu hören. Und ja, es wird ein Segnungsgottesdienst sein, besondere Art. Sie wird für Menschen beten, die Gebet wünschen. Es, ja, und auch prophetisch dienen. So, ich lade euch herzlich ein. Dann morgen wird das Thema sein, Gott selbst schreibt die Geschichte. Und wir werden den Apostel Paulus anschauen. Gott geht weiter, Gott bleibt nicht stehen bei den vier Evangelien oder der Apostelgeschichte. Gott macht Geschichte mit uns Menschen. Und Gott ist der, der uns weiterführt, unseren Horizont weitet, uns immer mehr gibt, mehr Erkenntnis, mehr Licht, mehr Offenbarung. So, Gott schenkt uns Gnade, preis Gott. Lob und Dank. Sonntag wird das Thema sein, die Demonstration des Geistes und der Kraft. Paulus sagt, meine Predigt bestand nicht aus menschlichen Worten, sondern aus der Beweisung des Geistes und der Kraft. Was heißt das alles? Das, die Beweisung des Geistes und der Kraft. Weißt du, er sprach nicht nur Worte, er hielt kein Referat oder Vortrag, das könnte man auch machen. Er sprach in Vollmacht das offenbarte Wort. Rema-Worte hat er weitergegeben und Glaube kommt aus den Rema-Worten, aus den inspirierten Worten Gottes. So, das Thema wird das sein, Demonstration des Geistes und der Kraft. Und am nächsten Mittwoch, Gott offenbart sich schrittweise, Fortsetzung eigentlich von morgen Abend, dass Gott sich schrittweise offenbart. Gott hat nicht alles auf einmal gegeben, Gott hat 7 Tage gebraucht, bis er die Welt geschaffen hat. Und so in jedem Tag etwas. Und so auch in deinem Leben. Gott offenbart sich in deinem Leben schrittweise. Er gibt dir nicht alles auf einmal. Zuerst kriegst du Milch, dann kriegst du Brei, dann kriegst du vielleicht ein paar Kartoffeln dazu und so weiter. So auch die Speise, bis du feste Speise bekommst, auch als Kind, als Mensch und so weiter, auch als Geistlicher oder Gotteskind. Wir wachsen schrittweise. Auch die Offenbarung Gottes ist schrittweise zustande gekommen. Immer kam etwas dazu und so auch in deinem Leben, wenn du mit dem Heiland gehst, kommt immer was dazu. Und so multiplizierst du und so wächst du und deshalb ist es so wichtig, dass du kontinuierlich in den Gottesdienst gehst, kontinuierlich selber die Bibel liest und studierst, kontinuierlich selber betest, kontinuierlich Impulse vom Himmel bekommst, Eingebung, Inspiration des Heiligen Geistes. So, Gott macht aus allem das Beste. Ich steige ein gleich mit einer Bibelstelle aus 1. Mose 50, Vers 20. Das ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern, als er sich zu erkennen gibt und so weiter. Und da sagt er, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott macht es so gut mit mir. Und um euch zu tun, dass ihr jetzt an diesem Tag noch immer am Leben seid und als ein Volk erhalten werdet oder bleibt. Also ihr gedachtet böse mit mir. Weißt du, Leute machen manchmal Unfug mit uns. Sie piesacken uns, sie quälen uns, aber gerade durch diese Umstände, durch dieses ganze negative Umfeld und Erlebnisse, was wir durchmachen, wir kommen näher zu Gott. Nummer eins. Wir beten mehr wie vorher. Vorher, wenn es alles so glatt und so einfach geht, beten wir gar nicht. Aber gerade, weil es so dreckig geht manchmal, weil wir vielleicht krank werden, vielleicht Sorgen, finanzielle Sorgen, familiäre Sorgen haben, dann sucht man mehr den Herrn. Ihr gedachtet böse, aber Gott hat Gutes daraus gemacht. Gott hat Geschichte daraus gemacht. Das war perfekt. So, meine Botschaft heute ist es, nicht so also etwas Leichtes oder Bequemes, aber es ist was Schönes. Es freut mich, euch sagen zu dürfen, alles wird gut werden. auch in deinem Leben. Alles wird gut werden. Du darfst dich nur nicht aufgeben. Du darfst nur nicht resignieren. Du darfst nicht verzweifeln. Du darfst deinen Glauben, dein Vertrauen nicht wegwerfen. Halte durch. Es wird alles gut werden. Durch die Gnade Gottes. Wenn dein Leben in der Hand Gottes liegt, dann lässt Gott alles zum Guten zusammenwirken. Alles. Denn selbst das Schlechteste, das Furchtbarste, das Schrecklichste, das arbeitet für das Gute hin. Bringt auf das Gute hin. Also es kooperiert alles und Gott bringt so alles im guten Zusammenspiel. Manchmal denken wir, das war ein falscher Schachzug. Nein, das war genau richtig, was du gemacht hast. Und Gott hat es zugelassen. Wenn es nicht von Gott gewesen wäre, hätte Gott verhindern und irgendwie eingegriffen. Aber nein, wir arbeiten mit Gott zusammen und alles wirkt zum Besten. Gott ist beteiligt an deiner Alltagsgestaltung, der sehr aktiv ist, weil du sein Kind bist. Er will, dass du die beste Schule bekommst, dass du die besten Mittel bekommst und er will, dass es das Beste ist. Wir denken von uns aus, von unserem Verstand, das wäre das Beste. Aber Gott denkt genau andersrum. Genau andersrum. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, die meisten Christen wissen nicht, glauben es nicht. Die glauben es nur, wenn es gut geht, dann bin ich Kind Gottes, dann bin ich im Herrn, dann liebt mich der Herr. Nein, Gott liebt uns als seine Kinder alle Zeit. Und ganz besonders, auch wenn es uns schlecht geht, dann nimmt er uns ganz besonders sein Augenmerk für uns. So, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Und jetzt pass auf, wem? Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Nicht allen, die nach dem Vorsatz berufen werden. Wir werden also von Gott gestaltet, wir sind von Gott angelegt für das und das. Und jetzt versucht er uns groß zu ziehen. Und die Engel sagen, wachse, 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 wachse. So, er fügt Stück für Stück und er erlaubt, dass diese Dinge passieren. Guck mal, was wäre aus dem Josef geworden? Wäre nicht nach Ägypten gekommen, die alle Israeliten, Jakob und seine Familie wären verhungert. Josef wäre ein armer Hirtenjunge irgendwie geblieben. Aus dem wäre nichts geworden. Aber Gott hat durch sein Leben etwas gemacht, dass er sogar ein Prinz von Ägypten wurde. König von Ägypten. So. Gott hat es gefügt, dass er nicht irgendwie nur ein einfacher Schäfer wird. Nein, Gott wollte, dass er Pharao wird. Und das hat Gott durch ihn gemacht und durch die ganzen Umstände, durch die ganzen Schwierigkeiten ist er erst auf die Spur gekommen. Also, du wirst von Gott gestaltet, wie auch immer, was auch immer passiert. Wenn du genau hinschaust in deinem Leben, da gibt es Dinge, von denen heißt es, und es begab sich. Das hast nicht geplant, hast nicht gesucht, hast nicht darum gebeten. Das ist plötzlich passiert. Es begab sich. Kam von selbst. Es fand statt, wie ungerufen. Plötzlich war die Situation da. Plötzlich kam da ein Streit auf, ein Sturm auf oder was auch immer. Plötzlich gab es irgendwelche Vorfälle. Plötzlich ist vielleicht dir ein Fehler unterlaufen oder anderen ein Fehler unterlaufen und sagst, Mensch, kannst nicht aufpassen. Der hätte noch so gut aufpassen können. Gott hat es zugelassen. Eigentlich sind nicht wir die Macher unseres Lebens, sondern Gott, der Herr. Weißt du, vieles wurde uns mitgegeben von Haus aus, aber vieles hat Gott nachher später hinzugefügt. Und er denkt manchmal, das würde ihm auch gut tun. Das müsste er auch probieren. Den Weg müsste er auch gehen. Es wurde also zugefügt, damit wir fertig werden. Einfach hineingestellt. Friss oder krepier. Verstehst du, so knallhart. Entweder du knackst die Nuss oder du erstickst daran. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als zu knacken, als zu lösen, als anzugehen, als sich damit abzufinden oder damit fertig zu werden, das zu verarbeiten. Gott will sehen, wie reagierst du. Wir werden vieles in unserem Leben hineinbekommen, auch als Christen, auch wenn wir beten. Da geht es nicht glatt und geschmiert und geölt, auch wenn wir die Salbung haben. Es geht nicht wie geschmiert. Weißt du, da kommen Schwierigkeiten. Plötzlich ist irgendeine Blockade. Plötzlich stagniert das. Plötzlich läuft es nicht mehr so, wie du es haben wolltest. Und du musst damit jetzt fertig werden. Wir sind weniger die Gestalter. Wir werden vielmehr gestaltet von oben. Von einer unsichtbaren Macht. Weißt du, Gott ist der Künstler und du bist das Kunstwerk, an dem er arbeitet. Er ist der Töpfer und du bist der Ton. Und jetzt formt er dich. Und du kannst nicht sagen, mach so und mach so. Er macht es, wie er es für richtig hält. Wir gestalten unseren Alltag und glauben wenigstens, wir gestalten, unser Alltag wird gelebt. Egal, weißt du, du denkst, du bist der Herr, aber Gott ist der Macher. Bei dem einen wird so gestaltet, bei dem anderen wird anders gestaltet. Das gleiche Problem wirkt sich bei dem so aus und bei dem anderen anders. Es kommt, wie Gott es vorgesehen hat, wie er gewollt hat und bei allen gleich. Wir gehen alle den gleichen Weg, 9 Monate im Bauch der Mutter. Alle Menschen, 9 Monate. Und da wurdest du gestaltet. Die Bibel sagt, du hast mich im Mutterleib zubereitet. Und nicht nur im Mutterleib, auch außerhalb des Mutterleibes bereitet dich Gott genauso zu wie im Mutterleib. Nur das wachsen dich nicht, da kommen dir nicht nochmals 5 Finger dazu. Oder 5 Zehen. Nein, da wächst es innerlich und geistig und seelisch wächst einiges dazu. Denk weiter. Als Baby, du wirst gefüttert, du wirst bedient als Kind, du musst wieder lernen, du musst laufen lernen, du wirst gestaltet. Und das kommt alles von selbst. Weißt du, du machst Kinderkrankheiten durch. Ungewollt. Die musst du machen. Irgendjemand hat irgendeine Windpocken und du kriegst auch Windpocken dann. Oder Masern oder was auch immer ist. Auch als junger Mensch, jung Erwachsener oder Alter, im Alter noch viel schlimmer. In einem Predigerbuch heißt es, als du jung warst, bist du auf alle 4 gekrochen. Als du dann erwachsen warst, bist du auf 2 Beine gegangen. Und wenn du alt wirst, gehst du auf 3 Beine mit dem Stock. Verstehst du? Damals gab es keine Rollstühle oder keine Gehhilfe. Am Stock mit 3 Beinen. So, der Mensch bleibt immer sein ganzes Leben lang ein Nesthocker und Pflegefall und wird behandelt und wird aufgebaut. Wenn ich so an einen Kalb denke, nach ein paar Minuten, so, wo ein Kalb geboren wird, steht auf seine Beine und sucht selber schon, wo die Milch herkommt und es geht an die Euter der Mutter. So ein Tier, wenn es geboren wird, ist sehr schnell selbstständig. Bloß der Mensch nicht. Der Mensch braucht ein Leben lang, eine lebenslange Entwicklung, bis er endlich mal selbstständig ist. Und selbst wenn er alt und grau ist, viele sind erst da noch nicht einmal selbstständig geworden. So, nach wenigen Stunden weiß so ein Kalb, dass er saugen muss und wie und so weiter und beginnt zu hüpfen und zu springen. Ein Mensch braucht, um selbstständig zu werden, wenigstens so normalerweise 17, 18 Jahre und manchmal ein ganzes Leben lang. Unter dem Gestaltetwerden von außen kann der Mensch sich ein paar Gedanken machen. Er besucht eine Schule, ich war zu Füßen Gamaliels, hat Paulus gesagt. Verstehst? Du kannst einen Professor aussuchen als Lehrer, aber das Eigentliche lernst du da, wo du nicht in die Schule bist, außerhalb der Schule. Du wirst erzogen durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Spannungen. Wir werden gestaltet. Und manchmal wollen wir das auch gar nicht und sind gar nicht darauf vorbereitet. Aber ich möchte dir sagen, mach dich auf alles gefasst. Wenn du Kind Gottes bist, Jesus nachfolgst, das nimmst du alles gelassen aus der Hand Gottes. Du weißt, denen, die Gott, wir wissen, denen, das Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ein Beispiel sind die vielen Ehekrisen zum Beispiel. Bei der Lösung einer Ehekrise gibt es 3 Möglichkeiten. Also, wenn jemand Eheprobleme hat, es gibt 3 Möglichkeiten, entweder Koffer packen und davonlaufen und sich scheiden lassen. Das ist eine Möglichkeit. Der andere ist, man kann bei seinem Partner bleiben und vielleicht neben ihm kümmern und verkümmern. Eine andere Möglichkeit, ich muss dulden, das ist mein Schicksal, ich kann nicht anders. Und da kann man sogar seelisch kaputt gehen dabei und dann warten auf die Stunde, bis der Tod uns scheidet. Und die 3. Möglichkeit ist, den Partner anzunehmen, ihn zu lieben, mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade, durch Gottes Kraft und, mit der Liebe Christi. Aber das erfordert sehr viel Opfer und Hingabe. So, das ist das Leben. Und das ist nicht nur für die Ehe, so, das ist auf allen Gebieten. Du hast 3 Möglichkeiten, deine Probleme zu lösen. Weglaufen, in sich hineinfressen oder dann durch die Kraft und Gnade Gottes die Dinge anzugehen. So, nur diese 3 Möglichkeiten. Und jetzt kannst du dir überlegen, bist du bereit, bin ich bereit, den Preis zu zahlen? Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Jetzt greife ich das aus und ich weiß, das hat der liebe Gott geschickt. Ich nehme aus seiner Hand, sage Dankeschön. Das ist das Schwerste. Gerade, weißt du, wenn alles glatt geht, schöne Segen, Herrlichkeiten, da Danke zu sagen, ist kein Problem. Aber wenn Schwierigkeiten kommen, Nöte kommen, Druck kommt, Spannungen kommen, so. Und dann alles mit Liebe anzugehen, nach 1. Korinther 13. Alles mit Liebe. Die Liebe tut das nicht, die Liebe tut das nicht, die Liebe tut das nicht und die Liebe macht das. Weißt du, wir müssen anfangen, unsere Feinde zu lieben. Das sind unsere Feinde, die uns Schwierigkeiten machen. Egal, wer das ist und wo er sitzt. Unsere Widersacher, all das, was uns Not bereitet, das sind unsere Widersacher. Und jetzt die anzunehmen und die Liebe eifert nicht. Die Liebe bläht sich nicht auf. So in der Ehe, so auch woanders. Mit Liebe. Und wenn du etwas liebst, wirst du die Probleme ganz anders angehen und ganz anders lösen. So, man reift, wird gestaltet. Du kannst für so ein Apfel kann nichts für seine Reife tun, er muss nur am Baum hängen und mal aushalten und dort bleiben, wo er ist. Viele Christen reifen nicht, weil sie nicht dort bleiben, wo sie sind, wo Gott sie hingestellt hat, wo Gott sie platziert hat. Weißt du, Gott schon den richtigen Platz. Manche sind Halbschattengewächse, manche sind Schattengewächse und manche sind Sonnengewächse. Brauchen Sonne. Gott hat dich schon richtig platziert. Glaub mir das. Denn er hat dich berufen. Wenn wir nicht weglaufen und schnell das Weite suchen und das Schiff sinkt, jetzt verstehst du, der Sturm ist so groß, Meister, siehst du nicht, wir verderben. Du kannst verzweifeln oder du kannst den Meister wecken und zu Jesus gehen. Nicht durch Hinschmeißen, die Flinte ins Korn zu werfen, wird reifen wie und wachsen wie, sondern durch Aushalten, Durchhalten. Und in den Problemen werden wir geläutert, denn denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Wir werden geläutert, wir werden gereinigt, wir werden abgeklärt, wir werden ruhiger. Weißt du, wenn du Probleme hast, passiert etwas ganz Merkwürdiges. Dann siehst du, alle Leute haben die gleichen Probleme. Das ist doch wie verhext. Alle haben so ähnliche Probleme, wie es gerade bei mir passiert. Verstehst du? Alle haben damit zu kämpfen. Da siehst du, der hat hier das Handicap, das gleiche, was ich habe. Der ist arbeitslos geworden, so wie es bei mir passiert ist. Der ist krank geworden, genauso wie ich. Plötzlich sehe ich, alle Leute haben das gleiche. Du reifst. Wirst geläutert, wirst gestaltet. Und eine reife Persönlichkeit, die ist dann tragfähig, belastbar. Viele Menschen sind nicht reife Persönlichkeiten, die haben nicht gelernt, Lasten auf sich zu nehmen und mit Lasten fertig zu werden. Und deshalb, die Gott lieben, die Schwierigkeiten machen uns hart, belastbar, tragfähig. Die sich belasten lassen, die werden Jesus ähnlicher, ob Christ oder nicht Christ. Die werden sanftmütig, die werden geduldig, die können warten. So. Und dann entfalten wir die Tugend des Geistes und die Früchte des Geistes. Aber geistliche Flüchtlinge, die dann schnell weg sind, oh, weißt du, seitdem ich Christ geworden bin, habe ich nur Sorgen, Kummer und habe ich Kämpfe. Sei doch froh, sei dankbar für die Kämpfe. Die Kämpfe machen dich stark, die brühen dich ab. Die machen dich hart wie Kruppstahl. Du wirst niemals reifen und niemals gestaltet werden, wenn du dich ständig immer veränderst. Du sagst, nein, also hier ist schön. Mein Vater hat so einen frommen Spruch gehabt. Johannes, wo du nicht bist, lecken Kälber Honig. Das heißt, sie leben wie im Paradies. Milch und Honig. Im gelobten Land, wo du nicht bist. Und wenn du dorthin kommst und sobald du dort bist, merkst du, die kochen auch mit Wasser. Und dort menschelt es auch. Du suchst die vollkommene Gemeinde, die reine Gemeinde, die heilige Gemeinde. Sobald du dorthin kommst, ist sie schon unrein. Denn wir tragen die Trichinen in uns, die Seuche, die Krankheit. Und deshalb, Gott will an uns arbeiten, dass wir das ablegen und das loslassen und jenes loslassen. So geistliche Flüchtlinge werden so schnell, wenn sie sich ständig entwurzeln lassen, Spielball der dunklen Mächte. Und Gott kann entwurzelte Menschen nicht gebrauchen, er kann sie zurechtbringen und er tut es, wenn er dich lieb hat und die nach dem Vorsatz berufen sind, versucht er durch Leiden, durch Schwierigkeiten, was auch immer ist, dich auf den rechten Weg zu bringen. Durch Krankheit vielleicht. Krankheit ist eines der Mittel, was Gott einsetzt, um Menschen gesund zu machen. Dann musst du zum Arzt gehen und dann sagst du dem, der Arzt fragt dich als erstes, was fehlt Ihnen? Was ist mit Ihnen los? Und dann musst du sagen, ich habe meinen Magen verdorben. Und muss die Wahrheit bekennen. Du sagst sonst niemand die Wahrheit, aber dem Arzt musst du die Wahrheit bekennen. Dann sagt er, strecken Sie mal die Zunge raus. Und dann sieht er so vieles, was du nicht kennst und weißt. So, Gott kann durch Leid dich reifen lassen. Wer leidet, der darf reifen. Das ist ein Vorrecht. Der hat zwei Möglichkeiten. Der kann beim Leiden verbittert werden. Eine Miriam oder Maria werden. Die Verbitterte, die Bittere. Und dabei verkümmern. Oder du kannst durch das Leiden, durch die Schwierigkeit abgeklärt und verklärt werden, das Bild Jesu. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Du wirst hineingestaltet in das Bild Jesu. Weißt du, die meisten lesen Römer 8, 28. Und das verwenden sie für Hochzeiten, denen, die Gott lieben, wird es wunderbar sein. Aber du musst auch Vers 29 lesen. Weißt du, da in Vers 29 wird die Wahrheit gesagt. Die meisten Leute picken nur die Rosinen raus aus dem Kuchen. Nur das Süße, das, was ihnen schmeckt. Aber Paulus zeigt in Römer 8, 29 ein paar wichtige Gedanken. Eine fünfgliedrige Kette zeigt er uns und nennt, was da passiert und wann das alles zum Besten dient. Nicht für alle und alle Zeit und immer, sondern die Gott zuvor verordnet hat. Denen dient alles zum Besten, die zuvor berufen wurden, die werden dann verherrlicht, die er berufen hat, die er gerechtfertigt hat, dass sie mit Gott übereinstimmen. Denen dient alles zum Besten. Nicht nur, ja, ich bin Kind Gottes, mir dient alles zum Besten. Nein, du musst auch wirklich wissen, ich bin von Gott berufen. Hier ist von Menschen die Rede, an denen sich ein Umgestaltungsprozess vollzieht, die bereit sind, sich verändern zu lassen. Denen dient alles zum Besten. Weißt du, guck mal beim Josef, das war das Schöne dabei. Und der Herr war mit Josef, wo er hinkam. Der hat Gott nicht aufgegeben. Der hat den Glauben an Gott nicht aufgegeben. Der hat alles verloren, aber den Glauben an Gott ließ er sich durch nichts und gar nichts nehmen. Da konnten die Brüder noch so schlimm sein. Da könnte die Frau Potiphar ihm noch so zusetzen. Im Gefängnis, da konnten sie alle doch ihn vergessen, wie sie wollten. Er hat sich an Gott gehalten. Der Herr vergisst mich nicht. Berufen und mit Gott verbunden. Derjenige, der in diesem Umgestaltungsprozess ist und der weiß, ich werde noch was. Ich bin noch nicht das geworden, was ich sein sollte. Ich wachse noch, ich reife noch. Mit einmal merkst du plötzlich, du, jetzt kommt die Liebe wieder, die Geduld, der Friede, die Gelassenheit, die Selbstbeherrschung. Ich zeig's ihm, ich geb's ihm, ich werde mich rächen. Nein, die Selbstkontrolle, dass man den Hass, den Ärger unterdrückt. Vieles musst du selber machen, vieles macht der Heilige Geist nicht. Weißt du, du musst viele Sachen ablegen von dir aus. Will ich nicht mehr, mache ich nicht mehr mit. So, dass du eine andere Gesinnung bekommst, die Gott dir zeigt, die Gott dir offenbart, ein anderes neues Denken dir zulegst, nicht immer negativ denken, nicht immer bitter sein und rebellieren gegen Gott, murren und hadern gegen ihn. Und dann wirst du so in das Bild Jesu verwandelt. Und dann musst du vielleicht genauso wie der Heiland dreimal ringen. Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und erst beim dritten Mal hat es bei Jesus geklappt. Dann kam der Engel und stärkte ihn. Und wahrscheinlich klappt es bei dir erst beim zehnten Mal. Vater, nicht was ich will, das soll geschehen. Erst beim zehnten Mal kommt ein Engel und stärkt dich. Weißt du, weil wir Menschen so oberflächlich sind, so gleichgültig sind. Wir sind nicht Jesus. Er war ohne Sünde. Und er wusste von seinem Leben, ihm war es klar, das ist mein Weg. Selbst da musste er ringen, Vater, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Gethsemane ist eine Erfahrung, die jeder für sich machen muss. Auch der Heiland. Wir werden ein Leben lang gestaltet. Noch am Kreuz. Das sind zwei Freunde oder zwei Mitgekreuzigte, zwei Mitleidende, die lästern und spotten. Selbst da am Kreuz ist ihm nicht erspart. Weißt du, wenn du leidest, dann kommen noch welche und geben dir den Todesstoß. Wenn du Sohn Gottes bist, steig vom Kreuz herab, dann werden wir glauben an dich. Ja? Aber da reift noch in den schwierigen Stunden, rebelliert er noch gegen Gott? Oder sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das müssen wir lernen. Und dann merken wir, dann passieren Zeichen und Wunder. Und als er sagte, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist, Gott hat ihn auferweckt. Verstehst du, das Kreuz musste kommen, aber er hat sich einfach in die Hände Gottes fallen lassen. Hier bin ich, Herr. Und da dient alles zum Besten, wenn wir Gott alles überlassen, Gott anheimstellen, uns nicht rächen und nicht vom Kreuz runtersteigen. Ich kann mir vorstellen, für Jesus wäre das eine Kleinigkeit gewesen, vom Kreuz runterzusteigen. Der hätte mal richtig pusten können und das Kreuz wäre rückwärts abgefallen und er wäre sanft wieder auf die Erde gelandet. Und die Leute hätten geglaubt, das ist Christus, der Messias, aber er machte keine Show. So, wir werden gestaltet. Wir stecken bis zum Schluss unseres Lebens in der Entwicklungsphase hier. Bis zum Schluss in der Entwicklungsphase. Jemand hat einmal gesagt, früher haben mich meine Eltern erzogen, jetzt erziehen mich meine Kinder. Wir könnten weiter sagen, im Alter, da erziehen mich meine Krankheiten, meine Schwierigkeiten, meine Behinderungen. Ich werde nie vergessen, als ich als junger Mann, wir wohnten im dritten Stockwerk und da oben, und da wohnte ein Stock höher noch eine ältere Frau und die musste die Treppen hochstehen. Du bist jünger, du kannst schnell die Treppen steigen. Bei mir geht's nicht mehr so schnell. Verstehst du? Da erziehen dich. Früher haben dich meine Eltern erzogen, aber jetzt erziehen dich andere Dinge. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Zum Guten zusammenwirken. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Diese Worte sind Wegweiser, damit wir wissen, wo alles hinführt, wozu alles dient, warum alles passiert und warum Gott dieses und jenes zulässt. Wir sind Berufene. Wir haben einen Auftrag und wir sind hier für einen ganz bestimmten Zweck, für Gott, zur Ehre Gottes. Wir wissen aber, und dieses Aber ist nicht Aberglaube, dieses Wort, wir wissen aber, da sagt, dass es eine ganz bestimmte Gruppe gemeint ist, denen, die Gott lieben. Zuerst musst du, bevor du die Dinge, die Führung Gottes in deinem Leben nimmst und akzeptierst und erlebst, musst du zuerst mal Gott lieben. Von ganzem Herzen, ganzer Seele, aus allen Gemütskräften. Und so weiter. Der einzige Unterschied, wenn Schicksalsschläge kommen und Nöte kommen, die kommen auf alle Menschen gleich. Krieg kommt über alle Menschen, Hungersnot kommt, wenn eine Hungersnot ist, da kommt sogar auch der Abraham und der Jakob und der Isaac, alle müssen dran glauben, auch wenn sie Gläubige sind. Da kam eine große Hungersnot. Aber der Gläubige, der nimmt das ganz anders auf. Der vertraut dem Herrn. Und der Herr sorgt für ihn. Dann wird ein Josef vorausgeschickt, 20 Jahre vorher wird er vorausgeschickt, damit er Silos baut, Getreide sammelt, für die nächsten 7 Jahre die Hungersnot, der Hungersnot. So. Die Gläubigen, Menschen, die wissen, alles dient zum Besten. Guck mal, wir kommen nach Ägypten. Jakob und seine Familie wären nie nach Ägypten gekommen. Die haben dort keine Verwandte gehabt. Und die hätten niemals das gute Land dort bekommen, das Land Goshen, wenn nicht Josef schon zuvor gegangen wäre. So, die sind in der Welt, aber nicht von der Welt, die Gott lieben. Sie gehören zu einer ganz anderen Rasse, einer ganz anderen Gruppe von Menschen, haben eine ganz andere Einstellung, die Gott lieben. Und du weißt, der liebende Vater macht mir nichts Böses. Der liebende Vater lässt mich nicht hängen. Der liebende Vater gibt mich nicht auf. Der liebende Vater wird mich hier nicht in den Stich lassen. Im letzten Moment, auch wenn es 12:01 ist, wird er eingreifen. Nach der Bibel sind wir in dieser Welt Gäste und Fremdlinge. Wir sind hier im Ausland, okay. Aber wir sind nicht wie die anderen. In Not, dann schreien wir nicht wie die anderen. Dann schlagen wir nicht zurück wie die anderen. Wir denken nicht dann pessimistisch, negativ, sind frustriert. Nein, wir denken positiv. Wir haben einen ganz anderen Lebensstil. Wir leben ein Leben nach anderer Art. Das ist das Geheimnis. Die Gott lieben. Diese Menschen dient alles zum Guten. Alles. Beinbruch, Halsbruch, verstehst du? Alles dient zum Besten. Weißt du, da verändert sich, durch diese Dinge verändert sich ganz schnell so vieles in deinem Leben. Weißt du, du gehörst zu dieser Gruppe von Menschen, die anderen, denen dient es nicht so gut. zum Guten. Die ärgern sich, die haben, kommen in Not, geraten in Not, aber der Gläubige, der durch das alles durch muss, der erfährt, auch in der Not ist mein Gott, da kann ich jetzt mehr beten. Wenn ich krank bin und die Decke angucke, kann ich, haben wir Zeit zum Beten. Wenn ich weniger habe, muss ich nicht so viel putzen. Verstehst? Der nimmt es ganz anders und gelassen. Und der sagt, ja, weißt du, ich kann mit allem umgehen. Ich kann mit viel umgehen und kann mit wenig umgehen. Viele haben gar keine Ahnung, aber wir wissen, das ist eine Gewissheit, die sitzt tief im Herzen drin. Es ist eine persönliche Erfahrung. Die lernst du nirgendwo in der Schule. Kannst auch in kein Buch nachlesen. Ich werde nie vergessen, wir haben da ein Buch verkauft auf dem Büchertisch, Leben in der Lobpreisstraße. Leute waren begeistert, das Buch ging wie warme Semmeln, wie auch der Redner war bei uns gerade, auch in der Gemeinde, oder der Verfasser des Buches, Leben in der Lobpreisstraße. Da kauft sich eine Frau so ein Buch, nach 3 Wochen kommt sie und sagt, Bruder Matudis, ich möchte das Buch zurückgeben und mein Geld wieder haben. Dann sage ich, wieso denn? Ich habe probiert, das funktioniert nicht. Verstehst du, der hat überall Halleluja hingeschrieben oder Lob und Dank und dann so am Kühlschrank hingeklebt, wenn Kühlschrank leer war, Halleluja und Gott gelobt und gepriesen, Leben aus in der Halleluja-Straße. So, und der hat alles gemacht, das funktioniert nicht. Aber ich sage, du hast ja den Bruder kennengelernt. Du, der hat 30 Jahre gebraucht, bis er das kapiert hat, Leben in der Lobpreisstraße. Und das willst du in 3 Wochen begreifen. Weißt du, wir möchten Segenslektionen erfahren in 3 Wochen. Du brauchst ein Leben lang, 40 Jahre mindestens. Leben in der Lobpreisstraße. Dieses Wissen, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, auch der leere Kühlschrank. Da stehst du vor dem Kühlschrank und sagst Lob und Dank, Herr, da ist kein Fisch, keine Butter, keine Wurst, da ist gar nichts drin. Aber ich lobe und danke dir und ich preise dich und du wirst mich versorgen. Und ich vertraue dir und irgendwo passiert dann was. Und wir sollen uns nicht aufgeben. Wir sollen Gott loben und preisen. Einfach im Danken bleiben. Und wir sollen Gott nicht nur an Gott glauben, wenn es uns gut geht, sondern wir sollen an Gott glauben, wenn es uns furchtbar schlecht geht. Das ist eine Lektion. Der Heilige Geist bestätigt dieses Wissen. Weißt du, es wird gut werden. Vertrau Gott. Wirf dein Vertrauen nicht weg. Und der Heilige Geist bestätigt, du bist auf dem richtigen Dampfer, auf dem richtigen Weg, du gehst in die richtige Richtung, vertrau Gott weiter, denen, die Gott lieben. Lieb den Herrn einfach, mit Schuhe oder ohne Schuhe, mit Geld oder ohne Geld, mit Arbeit und ohne Arbeit, mit Partner und ohne Partner, mit Gesundheit oder ohne Gesundheit, lieb den Herrn. Weißt du, uns muss Gott Nummer 1 werden. Und nicht die Probleme und die Lösung der Probleme. Dieses Wissen, diese Gewissheit, wenn du weißt, ich liebe den Herrn, ich bin berufen und Gott hat mich hier reingestellt, Gott hat mich hier einen Auftrag gegeben, ich werde auch da hindurchgebracht werden. Dieses Wissen kannst du mit den Argumenten, logischen Argumenten nicht begründen, dass Gott für dich sorgt, dass alles gut wird. Das kannst du nicht erklären mit dem Verstand. Du wirst auch nie Leuten erklären können, auch sogar deinen Mitbrüdern und Mitschwestern. Kannst du erzählen, ich vertraue Gott und Gott wird es recht machen. Oder vertraue dem Herrn, der Herr wird es gut machen. Das kann dir auch niemand nachhelfen. Das ist deine persönliche Erfahrung. Ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ich muss wissen, nicht nur wir wissen. Das ist so allgemein. Nein, ich weiß. Weißt du, die Welt würde das nicht verstehen. Das ist dann lächerlich. Ich vertraue Gott. Ja, kannst du lang beten. Aber du, Gott beschämt sogar die Menschen, dass dieses lange anhaltende Beten bei dir doch was fruchtet, doch was bewirkt. Vertraue Gott. Schau nicht auf die Menschen, auf die äußeren Umstände. Gott sorgt, dass was passiert. Ich denke nur an Lilian Drescher. Sie war in Ägypten, die Waisenmutter vom Nil, wurde sie bekannt. Der Mubarak war auch in seinem Waisenhaus. Sie hat über 1000 Kinder manchmal gehabt im Waisenhaus. Und eines Tages war alles, da war der Suezkrieg, die Suezkrise, da war nichts mehr, sie hat nichts mehr gehabt, keinen Nachschub gekommen. Und dann hat sie leere Teller den Kindern vorgesetzt. Sie hat gesagt, Kinder, wir werden schon eine Mahlzeit kriegen, macht euch keine Sorge, Gott ist gut. Und sie ließ die Kinder, war eine Amerikanerin, ließ die Kinder loben und danken. Kinder, wir wollen Gott loben und preisen für die leeren Teller. Gott wird diese Teller füllen mit Nahrung. Und während sie so im Loben und Danken sind, plötzlich kommt ein englisches Militärschiff und da springt ein Oberster raus und sagt, wir suchen Frau Trescher. Wo ist die Frau Trescher? Und die war gerade beim Beten und Loben und Danken, mittendrin fürs Mittagessen. Und wo ist hier Frau Trescher? Und dann meldet sie sich, sagt, ich bin, was geht's denn? Wir stecken mit einem Schiff im Suezkanal und das Schiff ist beladen mit Zucker, Mehl und Nahrungsmittel, mit so viel Nahrungsmittel, das geht alles kaputt. Wenn Sie das runterladen können und transportieren können, Sie können alles haben, was am Schiff ist. Und die ganze Zeit der Suezkrise hat Lilian Trescher ausgesorgt gehabt, eine Mutter vom Nil, verstehst du? Es ist keine Blamage, Gott zu loben und zu preisen vor dem leeren Teller, vor leeren Portemonnaie. Verstehst? Fang an. Weißt du, das ist Glaube. Wenn es voll ist, oder du wenigstens noch Hoffnung hast, dass noch was reinkommt irgendwo von irgendwie, dann ist es kein Kunststück, aber du weißt, es kann nichts kommen. Gott kann Himmel und Erde bewegen. Und diese Dinge, die festigen einen. Wenn du sowas mal erlebt hast, dass du plötzlich für 4-5 Monate ausgesorgt hast. Gläubige sollen die Zeichen der Zeit erkennen und wissen, unsere Erlösung naht sich. Und du lobst den Herrn und lobt und preist ihn. Und der Teufel wird wütend und ärgerlich und tobt wie ein Wilder. Aber du lobst den Herrn und in der Zeit arbeitet Gott, wo du den Herrn lobst. Denen, die Gott lieben. Das Geheimnis der Bosheit regt sich überall. 2. Thessalonicher 2, Vers 7. Bald ist die Welt am Ende. Bald muss sie Offenbarungseid ablegen. Und bald ist die Welt bankrott. Aber denen, die Gott lieben, die werden nicht zuschanden werden. Die nach dem Vorsatz berufen sind. Gott hat vorsätzlich etliche berufen, er hat dich berufen, ganz bewusst, dass alles, was in deinem Leben passiert, Gott hat unser Leben von Anfang bis zum Schluss gesehen und hat übersehen, wie du dich entscheidest, was du tust, wie du reagierst, wo du hinkommst, was du machst, wie es mit dir geht, hat alles gesehen. Und genau so, das ist der Vorsatz. Nachher leben musst du ja selber. Aber er hat gesehen, wie du gelebt hast, wie du leben wirst. So wie ein Schachspieler, der hat genau gesehen, wenn ich den Schachzug mache, dann geht's. Da wird alles, kommt alles auf einmal. Da hat alles berechnet schon, mit Vorsatz berufen. Die Auserwählten sind mit einem göttlichen Vorsatz berufen. Du bist berufen, dass das und 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 das in deinem Leben passiert. Sagst du, wie verhext? Nein, weil Gott alles überblickt und überschaut. Hat er hier gesagt, Punkt, das kommt. Weißt du, Gott führt Regie in deinem Leben. Er hat das Drehbuch für dein Leben geschrieben. Und er weiß. Und weißt du, was in einem Drehbuch, das Drehbuch ist eher spannend und interessant, wenn sehr viel Dramas drin sind. Sehr viel Dramaturgie. Verstehst du, da passiert was und da passiert was. Dann guckst, was kommt als nächstes. Die Auserwählten. Sie sollen einmal die Elite Gottes werden. Sie sind die herausgerufen, die Gemeinde des Herrn Jesus. Sie sollen mal Heilige Gottes werden. Sie sollen Meister werden. Sie sollen die Welt regieren und über die Engel herrschen sogar. Weißt du, wir sind für den Thron berufen, nach dem Vorsatz. Gott weiß ganz genau diese Etappen. Das muss er alles durchlaufen. Wir denken manchmal, es ist was Befremdliches, was ich durchmache, das hat kein Mensch erlebt. Glaubt es? Nein, wir machen alle das Gleiche durch. Weißt du, alle, die im Buch des Lebens stehen, die werden mit Christus regieren, bei Christus sein. Deshalb, wir sollten nicht so sehr begeistert sein, dass uns Dämonen untertan sind, dass wir dies können und jenes können. Nein, weißt du, dass Gott an uns arbeitet, das ist das Allergrößte. Dass unser Namen im Buch des Lebens geschrieben steht. Wir sind berufen mit dem Vorsatz. Malachi Kapitel 3, Vers 16. Malachi 3, Vers 16. Aber die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Und deshalb sind wir da heute Abend. Wir trösten uns untereinander. Der Herr merkt und hört es. Und er wird und es ist vor ihm ein Gedenkbuch aufgeschrieben. Für alle, die den Herrn fürchten und seinen Namen gedenken. Bei Gott ist ein Gedenkbuch. Weißt du, du hast schon alles vorgedacht. Nach dem Vorsatz berufen ist aufgeschrieben und da guckt der Erzengel Gabriel, Michael und was weiß ich, wie sie alle heißen und die ganzen Tausende von Engeln gucken, dass genau das nach Programm passiert, was passieren sollte. Und Gott lässt zu, damit wir dorthin kommen und ankommen, wo der Herr uns haben will. Die Gottesfürchtigen trösten sich untereinander. Sei getrost, Bruder. Das, was bei mir passiert, ist bei dir auch schon passiert. Und bei dir, was bei dir passiert, wird bei mir passieren. Wir kommen da nicht vorbei. Keiner wird ungeschoren bleiben. Es sind die treuen Anhänger Jesu, diese Gottesfürchtigen, dieser Überrest. Der soll nicht zu Schanden werden. Die kleine Herde, Lukas 12, Vers 32, denen wird das Reich Gottes gegeben. Der kleinen Herde, das sind die Auserwählten. Das sind nicht die Massen bei Auserwählten, die nach dem Vorsatz berufen sind. Bei der Sintflut, 1. Petrus 3, Vers 20, da sind nur 8 Seelen gerettet worden. Und was ist mit den anderen? Die anderen waren nicht berufen, haben ihre Berufung nicht festgemacht. Die hätten alle gerettet werden können, aber ihnen war es lächerlich. Die Viecher haben es kapiert. Die sind schlauer wie manche Menschen und intelligente Menschen. So, aber 8 Seelen sind gerettet worden. Das sind die Auserwählten. 5. Mose 7, Vers 7. Nicht hat euch der Herr, also über Israel, nicht der Herr hat euch angenommen und euch erwählt, weil ihr größer werdet als alle Völker, schlauer werdet oder intelligenter werdet oder reicher werdet. Nein, Gott hat euch nicht deswegen erwählt, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern Gott hat euch geliebt und euch einen Eid euren Vätern geschworen. Darum hat er euch geliebt und erwählt und begleitet euch. Das sind die nach dem Vorsatz berufen sind. Nicht, weil du so heilig bist. Nein, in deiner Linie ist vielleicht irgendjemand, der für dich gebetet hat. Deine Ur-Ur-Oma, die kennst du vielleicht gar nicht. Verstehst du, irgendjemand, der einfach Gott geliebt hat, ehrlich war, Gott Dankopfer gebracht hat, in welcher Form auch immer. Verstehst du? Und der ganze Anhang, was jetzt kommt, was der Herr den Vätern geschworen hat, du und dein ganzes Haus, ihr werdet gerettet werden. Und du wunderst dich, Mensch, was ist mit mir los? Bin ich krank? Ich werde gerettet, Gott ist mit mir, Gott behütet mich. Hier lese ich weiter, 5. Mose 7, hier. Darum hat euch der Herr rausgeführt mit einer mächtigen Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Das ist nicht, weil ihr die Größten, die Besten, die Frömmsten, die Heiligsten, die Reinsten, die Vollkommensten wart. Nein, weil er euch erwählt hat, aus welchem Grund auch immer. Gott hat dein Herz gesehen. Und Gott schaut nicht auf das Äußere. Guck mal, was hat der David gemacht? David wusste, ich habe eine Berufung, aber die Leute haben ihn aufs Feld geschickt. Hüte die Schafe deines Vaters. Als der Samuel kam, um König zu salben im Haus Isai. Was passiert? Der David wird gar nicht geholt. Aber Gott lässt zu, dass nirgendwo der Samuel sagt, das stimmt nicht. Da kommt der große Starke rein, das ist er nicht. Der andere dünne Dicke, verstehst du, das ist er auch nicht. Alle 7 Söhne Isai sind da durch, dann ist der Samuel fast frustriert. Samuel weiß, in diesem Haus sitzt irgendwo versteckt der König. Aber wo ist er? Weißt du, wenn Gott jemand erwählt hat, dann können die Leute dich abschieben, wo sie wollen. Sie können mit dir machen, was sie wollen. Sie können dich verbieten, zu kommen oder zu gehen. Die können machen, was sie wollen. Wenn Gott seine Hand draufgelegt hat, du wirst von Gott erreicht. Dann kommt der Samuel und sagt, Isai, sag mir mal, hast du keinen Jungen mehr? Ja doch. Der kleine David dort auf der Schafsweide. Hol mich schnell her. Und als er zur Tür reinkam, springt der Heilige Geist von Samuel auf David über und der sagt, das ist er. Und das war er auch. Die anderen taugten nicht zum Königsamt, weil sie groß waren und was weiß ich, sie waren eingebildet. Wir sind was. Gerade der kleine David. Gott schaut nicht auf die Person, sondern Gott sieht das Herz. So. Und das ist nach dem Vorsatz berufen. Man kann mit dir machen, was man will, verstehst? Man kann dich jagen wie ein Kaninchen. Das wurde David gejagt. Schau seine Geschichte an, bis er König geworden ist. Er wusste, ich bin berufen. Und er hat sich durchgesetzt. Er hat sich behauptet. Er hat sein Leben gelebt. Wenn einer berufen ist, da ist alles zum Besten. Jede Krise, jede Katastrophe, jedes Unglück, egal was da passiert, Gott beweist sich. Oder ich denke nur an Gideon. 32.000 Soldaten kommen zusammen, gegen Midian zu kämpfen. Aber Gott hat gesagt, nicht die Masse ist es. Ich mag Leute, die aufs Ganze gehen. Und es waren nur 300 am Schluss. Und mit diesen 300 macht er die Schlacht gegen die Midianiter. Oder, weißt du, nach dem Vorsatz berufen, Gott lässt zu, dass du denkst, ich bin Mutterseelen allein. Elia. Oh Gott, ich bin ganz allein übrig. Kein einziger Gläubiger in meiner ganzen Sippe. Niemand. Und dann sagt der Engel des Herrn, Elia, ich habe noch 7000 Männer, die ihre Knie nicht gebeugt haben vom Götzenbaal. 1. Könige 19, Vers 18. Ich habe noch 7000. Aber Herr, ich dachte, ich wäre allein übrig geblieben. Du kommst dir manchmal ganz allein vor. Aber Gott hat noch 7000 in deiner Umgebung. Du musst es verstehen, nach dem Vorsatz berufen. Die Pforte ist eng, der Weg ist schmal. Und die Auserwählten sind wenige, die darauf gehen. Spielt keine Rolle. Aber halt fest, bleib bei der Sache. Bleib am Ball, würde man es heute sagen. Bleib am Ball in deinem Leben. Der Vorsatz. Weißt du, Gott hat mit einer Absicht dich berufen. Ich weiß nicht warum, aber weil er sich in dir verknallt hat. Er hat in dir etwas gesehen, was er vielleicht in anderen nicht gesehen hat. Guck mal, zum Paulus. Wir werden morgen Paulus betrachten. Sein Leben. Warum? Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug, obwohl er genau in die andere Richtung ging. Die Gemeinde des Herrn zerstörte. Und dann, wie kein anderer die Gemeinde des Herrn baute. Gott hat einen Plan. Das ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Gott sieht dein Charakter. Gott sieht deine Persönlichkeit, die nach dem Vorsatz berufen sind. Und wer das nicht ist, dem wird nichts zum Besten dienen. Glaub mir das. Wer nicht dazu berufen ist, der wird es auch nicht akzeptieren können, der wird es nicht hinnehmen können, der wird auch gar nicht den Weg gehen. Und der wird die Dinge auch nicht verstehen. Der wird sich nur ärgern. Warum muss mir das alles passieren? Der wird verbittert, ausfällig, der wird weglaufen, der wird sich aufregen, der wird um sich schlagen und resignieren. Weißt du, wenn du nicht nach dem Vorsatz berufen wirst und nicht weißt, dass du berufen bist, du schießt nach hinten, schadest dir selber. Es ist so wichtig, dass die Gnade bei dir Tiefenwirkung hat. Und dass deine Bekehrung tiefgreifend ist. Weißt du, sonst bleibst du immer an der Oberfläche. Sonst gehst du gar nicht weiter. Deshalb, wir brauchen diese Tiefenwirkung. David auf der Weide, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, und er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, ob ich im Unglück wandle, im Tal des Todesschatten wandeln, der Herr ist bei mir. Verstehst du? Und hat Gott gepriesen? Ob das jemand gehört hat oder nicht gehört hat. Aber heute lesen so viele Menschen Psalm 23 und sind gesegnet dabei. Berufe nach dem Vorsatz. Gottes Eigentum sein. Für einen bestimmten Zweck, für einen bestimmten Dienst ausersehen. In Malachi Kapitel 3, Vers 17 und folgende Verse. Sie sollen, so spricht der Herr, am Tage, den ich machen will, mein Eigentum sein, und ich will mich ihrer erbarmen, wie ich mich eines Sohnes erbarmt. Der mir dient, ihr werdet am Ende doch sehen, dass es ein Unterschied ist zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Und was für ein Unterschied noch ist, der mir dient und der mir nicht dient. Es wird ein Unterschied sein, wenn du das im Dienst Gottes bist, von Gott berufen bist, ausersehen für die Sache, es wird ein Unterschied sein. Der erfüllt seinen Zweck. Der gehorcht mir. Und Gott wird den reich belohnen. Die nach dem Vorsatz berufen sind. Denen, nur denen. Hier ist von Leuten die Rede, die Gott lieben. Und die nach dem Vorsatz berufen sind. Und beides gehört zusammen. Es reicht nicht aus, nur Gott lieben. Du musst auch wissen, ich bin nach einem Vorsatz berufen. Gott hat mich gerade in diese Gemeinde, gerade in dieser Arbeit, gerade in dieser Familie, gerade in diesem Land, in dieser Stadt. Wir wollen noch für etwas beten. Ihr habt versprochen, dass wir das tun. Ein Arzt unten in Afrika, wo der Ebola ausgebrochen ist, ein Christ, ein Missionar, hat auch Ebola bekommen. Wir wollen für diesen Bruder beten. Gott weiß, wie er heißt und er weiß, wo er ist, lieber Heiland. Du möchtest jetzt diesen Arzt, der aus Liebe in dieses Land hineinging, um den Kranken zu helfen. Herr Jesus, er ist angesteckt. Du möchtest ihn berühren, ihm helfen. Und ich habe einfach mit aufgerufen und bitte mit, für diesen Doktor zu beten. Herr Jesus, berühre du ihn. Denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Danke, Herr Jesus, auch diese Situation. Tröste die Familie, das sind zwei Kinder, Herr, und steht der Familie bei. Amen. Denen, die Gott lieben, auch solche Sachen, dass man Ebola bekommt. Vor etwa 50 Jahren etwa, ja, vielleicht auch ein bisschen mehr. Da haben sich 5 Männer entschlossen, zu den Aucas in Südamerika zu gehen, zu einem Indianerstamm, das noch nicht evangelisiert, noch nicht missioniert war, die Bibel nicht gehabt und, von den wirklich Bibelübersetzern. Wir gehen zu diesem Volk, lernen ihre Sprache und wir werden diesem Volk die Bibel bringen. Und sie haben zuerst studiert, wie ist das Volk, wie begegnen wir dem Volk, man gibt Geschenke und zuerst mal mit dem Flugzeug was abgeworfen und dergleichen. Und die dachten, jetzt ist die Stunde, jetzt können wir gehen. Und dann sind sie gelandet, die Missionare sind ausgestiegen und die Aucas, die standen hinterm Busch mit Pfeil und Bogen und Speer. Und als die jetzt nur eine falsche Reaktion machen und schon durchlöchert. Alle 5 Männer sind tot, waren tot. Junge Männer, brennende Männer für Jesus, wollten für Jesus leben, dann sagt man sich, lieber Gott, ist das alles umsonst? Verstehst du? Sie haben sich vorbereitet, für das Volk dort zu missionieren. Und das ging durch die Welt wie Lauffeuer, durch die christliche Welt. Was da passiert ist, 5 junge Männer haben ihr Leben geopfert, weil sie zu einem Stamm gehen wollten, die noch keine Bibel haben, von den wirklich Bibelübersetzer. Und weißt du, was da passiert ist? Über 1000 junge Leute haben sich gemeldet. Wir gehen zu den Eingeborenen und wir werden den Leuten Bibel bringen. Über 1000 gingen zu einem wirklich Bibelübersetzer und später ging die Frau von einem dieser ermordeten Missionare ging hin und sagte, ich gehe als Frau zu diesem Stamm, denn Frauen tun sie nicht, vor Frauen haben sie keine Angst, Frauen sind nicht gefährlich. Und sie hat sogar den Mörder ihrer Männer zum Herrn führen können und so weiter überwunden. Das ist die Gnade Gottes. Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Diese Geschichte von den Aucas, Auca-Missionaren. Verstehst? Es sieht manchmal vergeblich aus, auch bei diesem Bruder. Es sieht vergeblich aus. Jetzt hilft er dort in dieser afrikanischen Gegend mit der Ebola und ist jetzt selber einer, ein Kranker. Gott weiß es. Gott weiß, was da passiert. So, Gott lässt alles zusammenwirken zum Guten. Zum Guten. Das ist ein ungeheurer Satz. Da ist keine Ausnahme, kein Wenn und Aber. Weißt du, da wird nicht gesagt, so und so und so. Nein, alles wirkt zum Guten. 1000 junge Männer gehen und junge Männer und junge Frauen gehen in die Mission oder als Bibelübersetzer später oder und x-tausende von Bibelsprachen wurden übersetzt oder Bibeln wurden übersetzt. Weißt du, diese dienen zum Besten. Du denkst jetzt, weil ich nicht übersetzen konnte. Nein, an deiner Stelle gehen 1000 andere. Alle Dinge, alle Ereignisse, alle Begebenheiten, alle Vorfälle, Notfälle, alle Konstellationen dienen zum Guten, wie auch immer. Wer Sprachen lernt, und ich muss in meinem Leben ein paar Mal Sprachen lernen, weil Deutsch nicht meine Muttersprache ist, oder war. Heute spreche ich einigermaßen Deutsch, denke ich wenigstens. Weißt du, und bei den Sprachen lernen ist dauernd hier diese unregelmäßigen Verben. Das ist ein Problem. Da muss man sich immer rumschlagen. Und da heißt es immer wieder, es gibt keine Regel ohne Ausnahme. Und so ist auch im Leben eines Christen. Weißt du, wie diese unregelmäßigen Verben, da schlägst du dich rum. Keine Regel ohne Ausnahmen. Aber bei Gott doch. Denen, die Gott lieben, da fügt er alles zum Guten. Da macht er was. Er fädelt es irgendwie zu einem Ganzen zusammen, verschmelzt es zu einer harmonischen Einheit. Er macht aus allem was Gutes. Ich bin begeistert von meinem Vater im Himmel. Paulus sagt in Römer 8, Vers 18, denn ich halte dafür, dass die Leiden dieser Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu der zukünftigen Herrlichkeit, die uns geoffenbart werden soll. Die Leiden dieser Zeit sind nicht wert. Du denkst einmal, für was leide ich, für was schufte ich, für was opfere ich, für was diene ich? Aus den Leiden der Gläubigen macht Gott Pfeile, macht Gott Perlen, macht Gott Munition. Verstehst du? 1000. Durch das Leiden dieser 5 Männer, die zu einer Aucas gingen, sind 1000 in die Mission gegangen. Der eine in der Richtung, in jener Richtung. Die Leiden der Jetztzeit sind nicht wert, verglichen zu der Herrlichkeit. Der zukünftigen Herrlichkeit, die kommen wird. Du weißt gar nicht, was für eine Frucht, überaus reiche Frucht da draus kommt. Manchmal denke ich, guck mal, der Stephanus wurde gesteinigt. Man fragt sich, warum? Warum wurde so ein Mann voll Heiligen Geistes gesteinigt in der Urgemeinde? Warum wurde er gesteinigt? Voller Kraft, wirkte Zeichen. Hätte dann Bischof irgendeiner Gemeinde werden können, aber der wird gesteinigt. Aber da steht ein Mann dabei. Verstehst du? Und sagt, ja, der soll gesteinigt werden, der Tod ist schuldig. Saul von Tarsus. Und guck mal, was für eine Frucht ist aus dem Saul von Tarsus entstanden. Die ganze Welt wurde umgestellt und umgekrempelt durch seine Botschaft, durch seine Hingabe, durch seine Liebe. Weißt du, wir sehen manchmal nur, was vor Augen ist, was jetzt gerade, ja, das ist furchtbar, wie der arme Stephanus sterben muss. So gut vorbereitet, so gut ausgebildet, so qualifiziert, der muss sterben. Der Samen muss in die Erde geworfen werden und dann trägt es Frucht und dran, dann geht es auf. Gott will nicht, dass wir verbittern. Aber Gott will, dass wir uns ausbilden, eine Qualifikation entwickeln, auch gerade durch diesen Druck und durch die Spannung, dass wir aushalten, bei der Sache bleiben bis zum Schluss. Bleibe ruhig und gelassen, was immer auch geschieht in deinem Leben. Sag, Heiliger Geist, tröste mich. Ich habe keinen Tröster. Keiner steht mir bei. Keiner ermutigt mich. Aber Heiliger Geist, du bist da. Ermutige du mich jetzt in dieser Situation. Gib mir Mut und gib mir Kühnheit. Gib mir Durchhaltevermögen. Ich kann mir vorstellen, was der arme Josef im Gefängnis dort durchgemacht hat. Verstehst du, anderen habe ich gedient, anderen habe ich prophezeit, aber die haben mich alle vergessen. Aber ich sage dir, die Stunde Gottes kommt. Und wenn die Stunde Gottes kommt, plötzlich erinnert sich einer, wir haben doch einen Träumer gehabt mal in unserer Zelle. Und der konnte die Träume auslegen. Vielleicht soll man den mal rufen. Und der kommt und der kann die Geschichte dem Pharao erzählen. Mit Gottes Hilfe überlebst du alles, Bruder, Schwester. Du wirst durch die Probleme nicht kaputt gehen. Weißt du, Gott lässt die Probleme so nah an dir rankommen, dass es dich trifft, aber dich nicht verletzt. Du spürst den Druck, aber das Speer oder der Schuss geht nicht in dir rein. Du wirst keinen Schaden haben, du wirst nicht zerbrechen dabei. Halte dich an Gott, liebe ihn weiter und sag, Gott, ich liebe dich. Auch wenn du mir alles wegnimmst und wenn du mir nichts gibst, ich liebe dich trotzdem. Auch wenn es schwierig wird, auch wenn ich Opfer bringen muss, ich liebe dich. Du bist mein Vater. Du hast eigentlich alles für mich gegeben. Du hast deinen Sohn für mich gegeben. Warum soll ich dich nicht lieben? Frag dich immer wieder, warum soll ich Gott nicht lieben? Die Gott lieben. Die Gotteskrisen sind wie die Ehekrisen. Du kannst deinem Partner, dem lieben Gott, weglaufen. Das ist eine Möglichkeit. Mach dein Geschäft selber, Herrgott. Kümmere dich selbst um deinen Laden. Verstehst du? Das können wir gerne sagen. Du kannst alles hinschmeißen und dich davon trennen. Oder du kannst hergehen und sagen, Gott, gib mir Kraft, standzuhalten, weiter zu flügen. In der Bibel heißt es, ich habe kein Wohlgefallen, Gott sagt es. Ich habe kein Wohlgefallen an Menschen, die den Hand an den Flug legen und die Hand zurückziehen. Kein Wohlgefallen an denen, die fliehen. Weißt du, wenn du weggehst und wenn du aufgibst, landest du im Elend. Vorwürfen und klagst dich selber an und sagst, warum habe ich nicht ausgehalten? Nur durch die Liebe Gottes, durch die Kraft Gottes, durch dieses Stehvermögen wirst du stark, wirst gestärkt. Dein Leben bekommt neuen Glanz, neuen Anstrich und sagen, oh Gott, Halleluja, wenn du mal durch bist durch dieses Dilemma, durch diese Spannungen, dann stehst du da und sagst, danke, ich bin jetzt schuldenfrei. Aber jetzt im Augenblick, wenn du das alles durchmachst, verstehst du, da bist du, dann nagst du und, ja, aus der Asche, du gabst mir Schönheit statt Asche, Freudenöl statt Trauergewand. Nur wenn du Gott weiterliebst, dann wirst du schön. Dann wirst du heilig, dann wirst du rein, dann wirst du vollkommen. Dann geht dein Leben weiter. Dann wird dein Leben vom Heiligen Geist geprägt und gestaltet. Erst wenn du durchhältst. Und weißt du, der Teufel sagt, sag ab deinem Gott, aber nein, du hältst weiter. Und dann kommt der Teufel und sagt, also bei dem ist Hopfen und Malz verloren, den wollen wir, mit dem werden wir uns nicht mehr weiter beschäftigen. Dann gibt er auf und dann fängt erst Gott an, in deinem Leben zu wirken. Erst dann fangen an die Dinge, dir zum Besten zu dienen. Wenn der Teufel abgezogen ist, wenn er aufgegeben hat, wenn du einfach still geworden bist, sagst, naja, Herr, du hast es gegeben, du hast es genommen, dein Name sei gelobt und gepriesen, ich mach weiter. Das, was dir schaden will und soll, wird von Gott zum Guten verwendet. Das ist Gottes Philosophie. Das bringt dich nach oben. Das, was dir schaden sollte, was dich runterhauen sollte. Denn Gott führt bei seinen Kindern die Regie. und er gestaltet dein Leben und du kommst dir manchmal vor wie im Traum. Vielleicht im falschen Kino, aber wie im Traum. Denkst, wo bin ich denn? Aber diese Dinge gehören dazu, zur Gestaltung deines Wesens, deines Charakters. Und Gott benutzt so viel dramatische, tragische Dinge, katastrophale Dinge in deinem Leben, dass du sagst, oh Gott, was soll? Warum passiert guten Menschen so viel Schlechtes? Warum? Weil Gott gerade durch die Spannung dein Leben bearbeitet und bedient. Er hat auch für dein Leben das Drehbuch geschrieben. Und er will, dass du Spannung und alles bis zum Schluss in deinem Leben behältst. Bis zum Schluss. Gott hat den Anfang deines Lebens und das Ende gesehen und er sagt, das schaffst du schon. Verstehst du? Ich weiß, das kannst du. Und Gott redet immer prophetisch. Wenn du steinbarer Held, sagte zu Gideon. Der wusste, dieser Gideon ist ein tapferer Junge. Der hat zwar nicht das Zeug und die Mittel dazu, jetzt, dass er das gerade macht, aber wenn es darauf ankommt, nachher, wenn seine Stunde kommt und jeder hat die Stunde Gottes in seinem Leben irgendwo, dann wird er schaffen. Ich bin der Kleinste, bin der Jüngste. Das war Gideon. Und Gott gebraucht immer zweitklassige, drittklassige, viertklassige Leute, die nichts sind. Und ich bin der Kleinste. Ich soll die Götter meines Vaters umstoßen. Ja, du sollst. Deshalb bestimmt Gott die Geschichte. Vorausbestimmt, vorausgesehen. Er führt also die Regie in deinem Leben und gebraucht alles zum Guten. Dein Leben, hör mir zu, ob du es glaubst oder nicht, brauchst du nicht glauben. Aber ich darf das im Namen Gottes sagen. Dein Leben hat ein Happy End. Halleluja. Können wir das zusammen sagen? Mein Leben hat ein Happy End. Ein glückliches Ende. Halleluja. Gottes Volk scheitert nie. In der letzten Minute offenbart sich der Herr. Und Gott bereitet sein Volk, seine Gemeinde und so weiter. Und Gott gebraucht die Geschichte, die Tagesereignisse, gebraucht gute und schlechte Menschen, damit er immer das Beste aus dir macht. Das Optimalste. Und dass du in seine Ziele plötzlich, in seine Absichten hineinpasst. Und plötzlich bist du mittendrin. Ich denke nur bei der Zerstörung Jerusalems. Und der Zerstreuung der Juden und das und so weiter. Das alles musste passieren, damit das Evangelium sich weltweit ausbreitet. Damit die Gemeinde jetzt die Rolle übernehmen kann. Wie verstehen wir das nicht? Gott benutzt gerade das Törichte, was nichts ist, was kaputt ist. 1. Korinther Kapitel 1, 26 und folgende Verse. Das, was nichts ist, um seine Gemeinde zu bauen, um dich zu bauen, um dich zu gebrauchen. Gott macht aus dem Negativsten das Positivste, das Optimalste. Im Psalm 18, Vers 29, da heißt es, du machst hell meine Leuchte, du machst hell meine Leuchte. Mein Gott macht meine Finsternis Licht. Mein Gott macht meine Finsternis Licht. Da brauchst du keine Taschenlampe. Kannst deine Funzel sparen. Gott macht das Negative zum Guten. Aus Schwarz macht er Weiß bei dir. Aus Minus macht er Plus. Aus einer Krankheit macht er Gesundheit. Weißt du, du kriegst vielleicht diese Krankheit oder behältst diese Krankheit, aber deine Seele wird gesund. Deine Seele wird gesund. Aus deinen Niederlagen macht er den Sieg. Wo andere sich die Hände reiben und sagen, das geschieht im Recht, macht Gott einen Triumph. Aus deiner Schwachheit macht er Stärke. Aus deiner Ohnmacht entwickelt sich Macht. Wenn der Herr etwas anfängt in deinem Leben, dann macht er aus der Finsternis Licht. Weißt du, und das entspricht genau Römer 8, 28. Und ich werde nie vergessen, es ist schon lange her, ich war noch junger Bursche, in der Gemeinde war Zeugnisversammlung und da hatten wir einen Gast aus dem Ruhrgebiet und dann sagt er, wisst ihr, wie ich heiße? Ich heiße mein Volk oder ich habe den Spitznamen. Jeder hat einen Spitznamen irgendwo. Ich heiße Römer 8, 28. Und wisst ihr, warum ich Römer 8, 28 heiße? Das ist meine Geschichte. Zuerst mochte ich diesen Vers nicht. Denn er hat als Christ, er war gläubig in einer Baptistengemeinde im Ruhrgebiet. Und er hat zu allem, was passierte, Römer 8, 28. Verstehst du, wenn was schief lief? Römer 8, 28. Denen, die Gott lieben, dienen und alle Dinge zum Besten. Und dann haben auch die Kollegen, seine Freunde, immer den Spitznamen gegeben, Römer 8, 28. So. Ach, der hieß nicht mehr so und so, sondern Römer 8, 28 war er. Und wir wissen manchmal nicht, warum wir einen Spitznamen tragen. Aber er sagt, und ich habe mich geärgert, dass ich keinen vernünftigen Namen hatte bei meinen Freunden und Kollegen aus den Spitznamen Römer 8, 28. Aber ich verdanke diesem Bibelvers mein Leben, sagt er. Und dann erzählt er eine Geschichte. Er hat im Bergbau gearbeitet und er, wie immer, geht sein Fahrstuhl, also geht in die Tiefe, und bevor das ist, die warten, bis die anderen hochkommen, damit die anderen runter können, und dann hat er sein Essen, Tagesverpflegung, und dann kommt ein dicker Köder irgendwie, läuft vorbei, und einer seiner Kumpels schmeißt dem Hund seine Tasche. Der Hund nimmt die Tasche und haut ab. Und unser Römer 8, 28 jagt dem Hund nach. Aus dem Gelände raus, auf dem Park draußen, und jagt er den Hund nach. Schließlich hat er so seine Tasche mit der schönen Wurst, was die Frau eingepackt hatte und so weiter. Römer 8, 28. Und dann sagt er, oh, und jetzt kommt er und dann sieht er, sein Korb fährt in die Tiefe. Und sagt, jetzt kann ich unbezahlten Urlaub heute machen. Und da kommt schon ein Direktor entgegen, der Direktor der Firma schon entgegen aus dem Hof und sagt, Mensch, Sie sind der Einzige von der Kompanie oder der Gruppe, der überlebt hat. Sagt er, was denn? Der ganze Korb ist abgestürzt. Dann sagt er, jetzt verstehe ich Römer 8, 28. Jetzt verstehe ich. Verstehst du? Du verstehst vielleicht deinen Lebtag, bestimmte Bibelverse nicht, bis du die Geschichte hautnah erlebst, bis es dich betrifft. Wort Gottes wird persönlich erlebt und durchlebt. Und dann sagt er, heute, ich schäme mich nicht, Römer 8, 28 zu heißen. Heute schäme ich nicht. Was eine nette Bibelstunde, einfacher Bergbaumann, verstehst du? Aber er verdankt sein Leben. So, viele verstehen falsch Römer 8, 28. Ja, wir wissen, alles dient zum Besten. Weißt du, das ist nicht genug. Ja, alles dient zum Besten. Man muss halt Sachen so annehmen, wie sie kommen. Nein, nein, das ist auch gar nicht so. Diese Geschichte darfst du nicht so nehmen. Weißt du, nimm die Stunden, wie sie kommen. Das ist auch nicht Römer 8, 28. Du musst es wirklich ganz genau wissen. Weißt du, nicht Fatalismus, ich gebe mich dem Schicksal hin, ich nehme alles so, wie es kommt, ich muss nehmen, mir bleibt nichts anderes übrig. Nein, zu wissen, ich nehme alles aus Gottes Hand. Aus Gottes Hand. Weißt du, man kann dagegen nichts machen. Doch, da kannst du schon was dagegen machen. Fatalismus ist Schicksalsergebenheit. Wir sind keine Fatalisten, die sich dem Schicksal ergeben. Wir glauben an Gott. Er hat die Kontrolle in unserem Leben über jede Sekunde, jede Minute und jeden Augenblick unseres Lebens. Weißt du, ich kann nichts dagegen machen, gegen mein Karma, würden die Esoteriker sagen. Weißt du, das ist falscher Glaube, Irrglaube. Das ist blinder Schicksalsglaube. Eingeschlafene Christen sagen sowas, ich kann nichts dagegen machen. Ich sollte eines wissen, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Ich kann etwas an der Sache verändern. Weißt du, ich darf Gott alles überlassen, aber dann wird der liebe Gott sagen, und mal tu das und jetzt machst du das und das. Jetzt sagst du das und das, jetzt gehst du dort und dorthin. Weißt du, du sollst auch verändern können. Es gibt Dinge, Gott sagt, jetzt pack an, jetzt geh an, reich die Hand oder was auch immer ist. Arbeite mit Gott zusammen. Du sollst den Teufel vertreiben. Weißt du, ich muss mich unter Gott unterordnen. Und dann, erst wenn ich mich Gott untergeordnet habe, dann kann ich den Teufel jagen. Und wir müssen das alles wissen. Weißt du, denen, die Gott lieben, ich muss wissen, ist es von Gott oder vom Teufel? Ist es aus meinem Ungehorsam, dann muss ich Buße tun. Verstehst du? Wenn Gott Dinge in meinem Leben zugelassen hat, wo ich nicht aufgepasst habe oder falsch gelehrt war oder falsch geglaubt habe, mich falsch benommen habe, Gott gegenüber. Ich würde heute nicht mehr beten, Herr, mach das unbedingt, das muss so und so und so und so sein. Nein, ich würde heute beten, dein Wille geschehe. Aber viele Christen versuchen, ihren Dickkopf bei Gott durchzusetzen. Und Gott hört Gebete, auch wenn es dumme Gebete sind. Und dann kriegst du das Paket nachher, kannst tragen, die Last. So. Viele Christen bekommen Dinge, weil sie geistlich blind sind, unwissend sind. Weißt du, die Gott lieben, dein Wille geschehe. Das gehört dazu, da musst du dreimal beten zuerst mal. Du musst einverstanden sein, Gott gegenüber. Dann musst du danken können dafür. Für das, was du nicht danken kannst, ist nicht von Gott. Oder hast Gott noch nicht abgegeben. Und Gott ist Gott noch nicht ausgeliefert. Jemand hat einmal gebetet, Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Gib mir. Weißt du, es gibt tatsächlich Dinge, die kannst du nicht verändern, musst auch nicht. Lass die Finger weg. Lass Gott arbeiten, lass die Zeit arbeiten, lass vieles andere arbeiten, lass andere arbeiten daran, aber nicht du. Das musst du wissen. Weißt du, wir wollen keine Weltverbesserer werden. Wenn du versuchst, die Welt zu verbessern, wirst du wahnsinnig. Lass Gott arbeiten und er benutzt dich in diesem und jenem Fall. Wie und was? Benutze deine Macht, deine Fähigkeiten, wo du drin steckst. Und das, was du tun kannst, tu. Und was du nicht tun kannst, lass es bleiben. Denen, die Gott lieben. Aber viele denken, sie müssen Mutter Teresa und Mutter Maria sein. Überall helfen, überall beistehen, überall eingreifen, sich überall einbringen. Gott muss dir zeigen, mach das und das und das nicht. Römer 8, 28 hat weder mit Fatalismus was zu tun, noch mit der Illusion der Weltverbesserung. Weder das eine noch das andere. Die ganzen Weltverbesserer, Humanisten, Kommunisten und was auch immer ist, die haben mehr Elend über die Welt gebracht, weil sie etwas von sich aus tun wollten. Alle, die von sich aus was tun wollen, die bringen nur Chaos und Spuren der Verwüstung. Gottes Reich wird auf Gerechtigkeit und Liebe gebaut. Auf Gerechtigkeit und Liebe. Weißt du, ist das von Gott? Ist das gut? Nützt es was? Bringt es was? Und dann aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu seinem Nächsten und aus Liebe zu sich selbst. Manche überfordern sich sogar und merken nicht. Und dann muss der liebe Gott wieder Medizin schicken. Erste Hilfe. Gottes Absicht ist immer zuerst einmal, dass wir als Kind Gottes sehr viel Ungerechtes erleben müssen. Ich sage die Wahrheit, ich verschönige nichts vom Evangelium, streiche auch nichts ab. Ich möchte das ganze Evangelium verkündigt haben, euch hier in Berlin. So, wir müssen vieles Unrechtes erleiden, Ungerechtes, Liebloses. Das ist Gottes Absicht. Damit nimmt Gott dem Unrecht die Macht. Indem du das erleidest, nimmt er dem Unrecht die Macht. Du sagst, danke Herr auch für das. Komm. Weißt du, der Teufel verschießt sein Pulver, was von wem auch immer, hat keine Munition mehr. Irgendwann ist es alle. Und dann kann Gott mit dir zusammenwirken, wo er es dann alle und fertig ist. So in dem ganzen Drama führt Gott Regie in deinem Leben. Denen, die Gott lieben. Er macht das Programm. Er hat die Zügel fest in der Hand. Und er bringt alles zur Vollendung, Brüder und Schwestern. Er bringt alles zur Vollendung. In meiner Bibel heißt Jesus, ist alle Tage bei uns. Auch in diesen schwierigen Tagen, den Tagen, die dir nicht gefallen, wenn du so 80, 90, 70 oder 75 bist. Tage, die dir nicht gefallen, Gott ist bei uns. Auch wenn schreckliche Dinge passieren, er verhindert es nicht, aber er steht zur Seite, nimmt dich sogar in schwierigen Stunden an die Hand und sagt, mein Kind, verzweifle nicht, hall durch. Der Heilige Geist, der Beistand, der Tröster, dieser Parakletos, er stärkt mich, segnet mich, tröstet mich, ermutigt mich, gibt mir Kraft, gerade in der Situation durchzuhalten. Der Teufel durfte die Seele Hiobs nicht antasten. Er durfte alles machen, hatte freie Hand gehabt, aber die Seele taste nicht an. Und das Wort Gottes erfüllte sich an Hiob. Der Teufel durfte nicht weitergehen, als er genehmigt hat. Und in deinem Leben passiert nur das, was Gott genehmigt. Das, was Gott genehmigt. Das Leid, das über ihn kam, entsprach nicht dem Vorsatz Gottes. Verstehst du? Das Leid, das hat der Teufel gebracht. Und Hiob hielt sich an den Herrn, die nach dem Vorsatz berufen sind. Weißt du, das Leid, das hier in seinem Leben passierte, war nicht von Gott, das war vom Teufel. In deinem Leben passiert auch so viel vom Teufel. Und wenn du das weißt, du musst wissen, passiert es von Gott oder passiert es vom Teufel. Der Herr hat zum Satan gesagt, taste seine Seele nicht an. Das war Gottes Vorsatz. Alles andere hat der Teufel eingestellt. Es war nur eine Zulassung Gottes. Deshalb unterscheide von Dingen, die in deinem Leben passieren, als Zulassung, Römer 8, 28, an den Mann, verstehst, weil er dein Leben retten will. Das war Gottes Vorsatz, er wollte sein Leben retten. Alles, Nach Römer 12, Vers 2 ist Gottes vollkommene Wille, die Vollendung an deinem Leben, dir soll alles zum Guten dienen. Psalm 119, Vers 91, da heißt es, es muss dir alles dienen, alles. Da steht nicht zum Guten, aber dir muss alles dienen. Verstehst du? Dir muss alles dienen. Weißt du, denk nicht, dass das Gott aus den Händen geglichen ist. Gott hat ganz klar gesagt, aber taste seine Seele nicht an. Aber es muss dir dienen. Und beim Hiob hat es gedient, dass er hinterher alles doppelt gehabt hat. Gott hat ihn gesegnet, dass er doppelt hatte. Grundsätzlich, Gott nimmt alles ohne Ausnahme in seine Hände. Und er überlässt nichts dem Teufel. Aber er wacht über deine Seele, über dein Heil. Und trotzdem kommst du in Schwierigkeiten. Aber diese Dinge dienen zu deiner Heiligung. Verstehst du, du hängst nicht mehr an dein Geld, hängst nicht mehr an dein Haus, an deine Rindviecher. Verstehst du, du bist frei von dem Äußeren. Du dienst Gott. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Hiob nachher aufwacht und anfängt, das erste Zeugnis, das er gibt, bisher hatte ich nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Jetzt steht er ganz anders da. Trotz des Elends, der Bedrängnisse erreicht Gott seine Ziele in unserem Leben. Und die Schwierigkeiten sind das Sprungbrett zu größeren Erfahrungen. Sprungbrett. Kommst du nächste Etappe. Nächsten. Jemand sagte einmal, wissen Sie, wenn ich nicht so viel Weh und Wunden in meinem Herzen hätte, könnte ich nie erfahren, wie Jesus heilt, wie Jesus segnet. Wenn ich nicht so viel Wunden und so viel Weh in meinem Herzen gehabt hätte oder hätte, hätte ich nie gewusst, wie Jesus heilt. Wenn du noch nie krank, todkrank warst, weißt du nicht, was Heilung ist. Wenn du noch nie im Koma warst, weißt du gar nicht, wie drüben aussieht im Jenseits. Verstehst du? Erst wenn du das alles durchgemacht hast. Gott benutzt alles, um dir Gutes zu sagen. Weißt du, wir haben hier Brüder gehabt, 90 Minuten und 90 Sekunden. Wie viel war das? Weiß ich jetzt nicht. Wie viel? 90 Minuten vielleicht. Lass mal 90 Minuten. Weißt du, der Mann war tot. Verstehst du? Aber jetzt kann er zurück und kann erzählen. Sonst hätte er halt eine Predigt gehalten irgendwo und etwas erzählt vom lieben Heiland. Aber jetzt kann er sagen, ich war drüben, ich habe das und das und das und das gesehen. Menschen, die durch Tiefen gegangen sind, die haben was zu berichten. Die können Biografie schreiben. In Römer 8, da ist die Rede von Vergänglichkeit und Schwachheit. Und dann, da steht, und der Heilige Geist vertritt uns mit einem unaussprechlichen Seufzen am Thron Gottes. Du weißt gar nicht, was es bedeutet, wenn der Heilige Geist für dich betet. Und weißt du, wann der Heilige Geist jetzt betet? Wenn du nicht mehr beten kannst. Wenn du keine Worte mehr hast. Wenn du sprachlos bist. Dann setzt der Heilige Geist ein. Selbst Gläubige wissen oft nicht, wie wir beten sollen. Immer, warum Gott, kommt das, warum habe ich hier Schmerzen und dort Schmerzen und warum brennt es bei da und brennt das ab und so weiter. Warum habe ich das und jenes? Weißt du, wir klagen und jammern. Der Heilige Geist muss deine Gebete übernehmen. Deshalb, dann hast du Sabbat, dann kannst du dich auf Gott konzentrieren und die Nebensächlichkeiten, das macht der Heilige Geist dann. Weißt du, dann musst du nicht für alle möglichen Dinge klagen, das, was in der Welt passiert, das ganze Unrecht hin und her. Die Welt ist voller Ungerechtigkeit, voller Lügen und voller Dämonie. Weißt du, da musst du auch nicht die anderen anklagen, der Fritz hat mich angelogen, der Karl hat mich rausgeschmissen und was weiß ich. Weißt du, da erzählen wir lauter Märchen. Weißt du, wir sollen aufhören zu klagen, zu jammern, die ganzen Klageweiber zum Teufel jagen. Ja, tut mir leid, aber das sage ich frei weg. Und wir sollen anfangen, Gott zu preisen und sagen, Herr, du bist noch im Regiment. Du regierst. Viele würden also ganz anders aussehen, wenn wir bewusst die Dinge in die Hände Gottes legen. Du kannst nichts tun und dann legst du in Gottes Hand und hebst es nicht mehr auf. Was du Gott einmal abgegeben hast, lass es bei einem lieben Gott. Aber so viele Christen, was machen sie? Sie haben Gott hingelegt, Gott anheimgestellt. Bevor sie nach Hause gehen, packen sie wieder ein und nehmen mit. Am nächsten Tag, nächsten Sonntag machen sie wieder den gleichen Zirkus, legen sie Gott hin und dann wieder nach Hause und bei dir brennt es zu Hause. Dort explodiert es. Deshalb lege es aus den Händen, gib Gott ab die Dinge und lass es bei Gott liegen und nimm nicht nach Hause. Weißt du, die haben nichts mehr, wenn du das im Haus Gottes abgelegt hast, wir haben hier so Gebetskasten, wenn dort in dem Gebetskasten die Sachen abgegeben hast, dann sind sie abgegeben und lass sie hier bleiben, red nicht mehr darüber, denk nicht mehr darüber, schreib nicht mehr darüber und nichts mehr. Ist erledigt, du hast es Gott anheimgestellt. Und jetzt muss er damit fertig werden. Und jetzt dankst du, lieber Gott, ich danke dir, dass hier in diesem Kasten meine Sorgen verborgen sind. Hier. Da sind die Sorgen, was weiß ich für welche. Lungenkrebs. Verstehst du? Das sind, die Leute haben das abgegeben. Weißt du, und dann kann der Arzt machen, dann kannst du das ruhig abgeben und ruhen. Das macht der liebe Gott schon. Das ist Gott abgegeben. Es ist ein Kunststück, Gott abzugeben. Wo ist der liebe Gott? Weißt du, und das ist ein Hilfsmittel, was wir machen. Dieser Kasten ist nur ein Hilfsmittel für einfältige Menschen. Und ich bin auch manchmal so einfältig. Ich stecke auch manchmal was rein, womit ich nicht klarkomme. Und dann schlafe ich. Weißt du, du hast abgegeben. Du musst auf dem Zettel schreiben und abgeben. Das, was du geschrieben hast, hast du geschrieben. Und das ist festgeschrieben. Das ist fest zementiert. Da kann der Teufel immer kommen, ja, da, du hast das Problem. Aber nein, du kannst sagen, lieber Teufel, du musst eines wissen, ich habe das Problem dort abgegeben. Liegt hier in Nazareth-Kirchstraße 51 begraben. Drüben ist ein Friedhof. Ja, wir müssen ruhen in Gott. Und dann, weißt du, der Teufel will sehen, wie du reagierst, sobald das dir einfällt. Du liebst Gott. Und die Bibel sagt, du sollst den Herrn lieben von ganzer Seele, von ganzen Gemütskräften und alles, was in dir ist. Weißt du, du sollst nur für dich auf Gott konzentrieren und nicht auf deine Probleme. Und dann dienen deine Probleme zum Besten, wenn du dich auf Gott konzentrierst. Und dann muss alles zusammenwirken. Und Gott ist dann, da kommt hier mit so einem Stachel und lässt dem Teufel die Luft raus. Gott macht die Sache schon passend und gibt dir Kraft, dass du das Schwerste verarbeiten kannst, dass du den Herrn lieben kannst, weiterlieben kannst und sagen kannst, Gott, ich verstehe dich nicht. Und du musst Gott nicht verstehen, hör auf, Gott zu verstehen. Das fasst du nicht. Gott ist viel zu groß. Der Gott, der alle Himmel geschaffen hat, was weiß ich, wie viel Himmel noch gemacht hat. Du kannst Gott nicht erfassen. Dein Hirn ist viel zu klein. Aber du kannst dich Gott hingeben und sagen, ich danke dir. Alle Dinge wirken zum Besten. Wer Gott richtig glaubt, Gott richtig liebt und Gott alles übergibt, der stellt fest, ich habe überall mit Gott zu tun. Ich habe überall mit Gott zu tun. Überall ist Gott am Spiel. Und wenn ich mit Gott rechne, kann ich überall Heilung sehen, wie Gott heilt, hier bessert er was auf und da dient es zum Besten, das wird das Optimale draus, das wird wieder hergestellt und so weiter. Und er verwandelt, wenn ich Gott wirklich diene und liebe und Gott preise, da werden alle Verfluchungen, was die Leute haben, Verwünschungen, Verhexungen und dergleichen, es wird draußen so viel gehext und geflucht und verwünscht und verdammt und zerredet. Weißt du, die Leute müssen nur negativ über dich reden, dann kommst du schon in die Teufelsküche. Wenn du nicht unter das Blut Jesu bist, wenn du nicht bedeckt bist, dann wirst du nur noch bombardiert. Deshalb, du brauchst den Schutz des Heiligen Geistes. Und dann können die Leute quatschen, grün und blau. Das wirkt bei dir nicht, das prallt bei dir ab. Und das geht zu denen zurück, die das abgeschossen haben. Weißt du, da kriegen die den Bumerang. Dann wundern sie sich, warum bin ich so schwach, warum bin ich so angegriffen, warum kann ich nicht. Weißt du, die kriegen das und die kommen nicht mehr auf die Beine. Und ich wundere mich manchmal über manche Christen, die geschnattert haben, wie die Gänse. Verstehst du? Oh, ich weiß nicht, mir geht's so übel. Ja. Du hast über andere geredet, die standen in Christus, die standen in Gott und die haben es aus der Hand Gottes genommen. Und bei dir prallt es wieder alles ab, den ganzen Mist, das wird vor deiner Haustüre abgeladen. Und dann kommst du nicht mehr durch. Es ist so wichtig, Geschwister, dass wir unter das Blut Jesu Christi gereinigt sind, gewaschen sind, in der Liebe Gottes stehen. Dann können die ganzen Verdammnisse nichts an, die Liebe Gottes. Von der Liebe Gottes kann uns niemand trennen, nicht einmal die schlimmste Sünde. So, das ist das Geheimnis Gottes. Dieses Zusammenwirken zum Guten, in Christus sein, mit Gott verbunden sein. Und dann können Unfälle passieren, dann können Dinge passieren, du weißt, auch das hat Gott zugelassen. Ich muss euch ein kleines Bekenntnis geben. Ich habe mal irgendwo ein Audi 80 gekauft, schönes Auto, hat 10.000 D-Mark damals, glaube ich, gekostet oder mehr. So, aber als ich dann gefahren bin, weißt du, das war so leichter Wagen, als wenn ich so Gogomobil oder Trabi fahren würde. Ich habe gesagt, nee, also das ist mir zu klein, lieber Gott. Also, aber ich habe jetzt das Geld ausgegeben, ich kann mir kein anderes Auto leisten. Und was ist passiert? Nach drei Wochen hat meine Frau einen Unfall, Totalschaden. Ich bin so entsetzt, habe ich gesagt, lieber Gott, guck mal, ich habe geschimpft auf das Auto, ich wollte ein anderes Auto, das Auto war ich nicht zufrieden, jetzt ist mir das Auto ganz genommen und jetzt habe ich nur noch Schulden. Dann stand ich da, meine Frau hat Schaden am Geländer, dann so ein Pflock da, muss ja ersetzt werden, muss Anzeige gemacht werden, gebe ich die Anzeige bei der Polizei an und dann fragt der Polizist, und wer ist schuld? Habe ich gesagt, der Wind. Und es war Wind, wirklich an dem Tag. Sagte, ja, gehen Sie zum Wetteramt und bringen Sie den Beweis, dass es Windstärke 8 war oder über 8, Windstärke über 8 war, dann können wir was machen. Und dann tatsächlich im Lager Lechfeld dahin Wetteramt angerufen und die haben gesagt, es war 8,4 oder 8,5 Windstärke, also der Sturm, und das Auto ersetzt, den Schrott habe ich verkauft noch für ein paar tausend Euro und mein Geld wurde ersetzt und ich konnte noch ein größeres Auto, Audi 100, dann damals kaufen. Ich war so froh, weißt du, so ist der liebe Gott. Zuerst mal ein Schrecken, dann habe ich meiner Frau nur gesagt, weißt du, wir sind nur froh, dass du noch am Leben bist, das hätte noch viel schlimmer alles ausgehen können. Blech kann man ersetzen, aber Menschenleben kann man nicht ersetzen. So, aber Gott hat den Schaden wieder gut gemacht. Gott ist ein guter Gott, preis dem Herrn. So, Gott weiß alles, Gott kennt alles, er führt die Regie in deinem Leben, sogar die Haare auf deinem Kopf sind sie gezählt. Preis Gott. Er weiß alles, ihm entgeht nichts in deinem Leben. So, auch die Geschichten, die so passieren, morgen werde ich darüber ein bisschen mehr sprechen, Römer 11, Vers 11. Paulus schreibt über Israel, Israel ist gestrauchelt, Israel ist gefallen, Israel war verstockt, Israel hat sich versündigt gegen Gott. Und gegen Jesus, sie haben den Messias gekreuzigt. Und Paulus sagt dort, damit aus ihrem Fall den Nationen Heil widerfährt. Verstehst? Ihren Fall, damit Nationen Heil widerfährt. Verstehst? Auch das dient zum Besten. Der Fall Israels dient, damit die Nationen zu Jesus kommen. Wären die nicht gefallen, wären die nicht verstockt gewesen, würdest du und ich nicht zum Glauben an Jesus Christus kommen. Das wäre eine jüdische Sekte geblieben, das Christentum. Aber so ist die Gemeinde Jesu entstanden. Alles dient zum Besten, ihre Sünde. Menschen versündigen sich, damit andere gerettet werden. So, Gott macht aus jeder Finsternis Licht, habe ich vorhin gelesen. Und das ist eine absolut biblische Wahrheit. Und Gott wird einmal alles erstatten, was dir der Teufel genommen hat. Du musst doch keine Sorge haben, du wirst wieder alles zurückkommen. Die Ägypter, als sie auszogen, noch ganz schnell, verstehst, die haben gedacht, wir haben umsonst gearbeitet, umsonst geschuftet, umsonst Siegel gebrannt. Das war alles umsonst. Aber Gott sagt, es ist nicht umsonst. Wenn ich euch irgendwo hinbringe, wenn ich euch irgendwo platziere, es ist nichts umsonst, was in neuem Leben passiert. Wenn Gott dich irgendwo hingebracht hat, was weiß ich wo, und du machst niedrige Dienste, es ist nicht umsonst. Und dann, das ist ja Diebstahl. Sogar, oder unehrlich würde ich sagen, Gott, das ist nicht reell, was du da machst. Dann hat Gott gesagt, geh zu den Ägypterinnen und sag, wir gehen jetzt zum Gottesdienst. Wir brauchen Schmuck, wir brauchen Armbänder, Ohrenringe, Nasenringe, Fußringe und was weiß ich, was wir alles brauchen. Wir brauchen Schmuck, denn wir gehen zum Gottesdienst. Und die Ägypter werden so freundlich sein, sie werden euch mit Gold behängen. Und so gehen sie. Weißt du, und das ist, wie Gott sie entschädigt hat. Sie sind entschädigt für die ganze Arbeit, 400 Jahre umsonst gedient, gehen sie mit Gold behängt, verstehst du? Gehen sie mit Gold behängt. Plus, die haben nicht verstanden zu gebrauchen, sie haben nachher das goldene Kalb draus gemacht. Die dummen Israeliten, tut mir leid. Verstehst du? Die Jahre, die Heuschrecken gefressen haben, werde ich euch erstatten. Alles, was du hier unten am Negativen erlebst, wird Gott erstatten. Josef wurde von Gott entschädigt. Als die Brüder kamen, ist er der Prinz von Ägypten. Gott benutzt den Neid der Brüder, um Josef groß zu pushen. Weißt du, das ist, was auch in deinem Leben passiert. Reg dich nicht auf, wenn dies und jenes in deinem Leben passiert. Mancher muss bittere Wege gehen, aber es ist nicht umsonst. Es ist nicht umsonst, dass du Gott dienst. Und in eine Sache hineingerätst, wo du sagst, ich bin nicht schuld. Und das ist auch von Gott, wenn du irgendwo unschuldig in eine Sache hineingerätst, wo du nichts dafür kannst. Es ist von Gott. Und Gott wird sorgen, dass du da entschädigt wirst. Alles wirkt zum Guten zusammen. Wir können zwar Leid nicht wegbeten, aber wir können Leid hinnehmen und sagen, Gott, ich stelle es dir über anheim, du wirst es machen. Jede Krise, aus jeder Krise gehe ich gestärkt hinaus. Weißt du, die Krise kann Abstieg oder Aufstieg sein. Und deshalb ist es so wichtig, wie bewältige ich meine Krisen? Gott steht an meiner Seite. Wenn Gott an erster Stelle in deinem Leben ist und er beteiligt ist an deinem Leben, weißt du, das ist ein Stück Gottesgeschichte in deinem Leben. Deshalb beteilige Gott. Er füllt deinen Mangel mit seinem Reichtum aus. Er merkt, du kannst nicht, er greift ein. Da, wo du nicht hinkommst, da kommt er hin. Dein Versagen, dein Zu-Kurz-Kommen, da ist er gleich zur Stelle und sagt, du, ich helfe dir. Preis Gott. Gott liebt dich und übernimmt alles gerne für dich. Das ist Gott. Denen, die Gott lieben, werden, müssen, was weiß ich, zum Besten dienen. Und gibt dir auch, so wie dieser Bruder da aus dem Ruhrgebiet, diesen Spitznamen für dich persönlich nur zu Hause im Zimmer. Ich bin Römer 8, 28. Ich bin Römer 8, 28. Ich bin Römer 8, 28. Es ist dein Wille, Herr, dass deinen Kindern gut geht. Es ist der Wille Gottes, dass die Kinder Gottes die Stimme Gottes verstehen, den Willen Gottes verstehen und die Wege Gottes gehen. Praise Gott. Vater, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen führst und du führst jeden Menschen anders und individuell und ganz persönlich. Und Herr Jesus, vergib mir, wenn ich irgendwo Menschen gerichtet habe, weil du es wie anders geführt hast, als ich gedacht habe, als es in der Bibel steht oder was sonst noch was. Herr, du führst jeden individuell. Und der Herr sagt, richtet nicht. Auch wenn Menschen leiden, sei still, richte nicht, rede nicht über die Menschen. Denn Gott ist ein gerechter Gott. Und das, was der Mensch, mit welchem Maßstab er misst, das wird ihm auch gemessen werden. Vater, mach uns stille, mach uns ruhig, mach uns gelassen, mach uns Gott ergeben, dass wir dich nur lieben. Auch wenn wir nichts verstehen und wir wollen nicht den anderen verstehen. Wir sind froh, wenn wir uns selbst verstehen, Herr Jesus. Ich danke dir, dass du uns hilfst, zu uns selbst zu kommen und uns in deine Hände fallen lassen. Wir können nicht tiefer fallen als in deine Hand, Herr. Danke, Herr Jesus. Und wenn irgendjemand hier ist, der jetzt tiefe Wege gehen muss, durch das dunkle Tal, durch das Tal des Todes, Herr Jesus, ich bitte dich, steh dieser Person bei. Steh meinen Brüdern und Freunden bei, da wo sie nicht können, nicht mehr können. Sie sind die Berufenen und du hast das Werk angefangen und du wirst auch das Werk vollenden. Ich sage dir, danke, Jesus. Amen.